Okay, Domi.
Zweite Runde, worum geht's jetzt?
Jetzt geht's um Hardware beim Kiten. Worauf kann man achten? Wo kann man kleine Schrauben drehen, damit man es leichter hat, an seine Ziele zu kommen?
Richtig, da haben wir nämlich dieses Jahr privat und aber auch im Coaching einiges mal wieder gelernt und haben vor allem, das war auch eine riesige Erkenntnis jetzt in letzter Zeit, wie wichtig wirklich das ist, das Setup für die Person per se, die Bedingungen, aber auch die Ziele, die man hat, zu wählen und wie viel man dabei richtig, aber auch wie viel man dabei falsch machen kann. Das werden wir jetzt mit euch teilen ein wenig.
Jo, fangen wir gleich an mal mit dem ersten Thema, dem Hardware-Thema. Da kann man jetzt nicht viel mit Geld machen, außer man nimmt viel Geld für Flugticket in die Hand. Geld. Ja, sehr viel Geld, je nach Jahreszeit, nämlich der Wind. Und Wind ist nicht gleich Wind, Hendrik, oder?
Wind ist auf jeden Fall nicht gleich Wind. Und das war mal wieder eine der größten Erkenntnisse meiner letzten 12 Monate wieder. Weil wir reisen ja von Klimazone zu Klimazone. Du stehst auf Mauritius und bist 24 Stunden später im Oman. Oder stehst du in Ägypten in Hamata und 48 Stunden später stehst du Blauberg am Dolphin Beach da und schepperst dich aus dem Kicker. Und da spürt man schon back-to-back, was das Wind nicht gleich Wind ist. Ja, stell deine Frage.
Lass mich. Welche extremen Windbedingungen haben wir übers Jahr bei unseren Camps, die du erfahren hast, wo ist zum Beispiel der Wind am wenigsten dicht und wo ist am dichtesten und warum?
Jetzt hast du schon ein bisschen gespoilert. Die Frage ist ja, also es gibt ja Orte auf der Welt, da fühlt sich Wind so richtig crispy an, ja, also richtig so, lecker halt, ne? Und da gibt's halt so Orte, da merkt man jetzt nicht per se, dass es nicht ganz so ist, aber man spürt schon einen Unterschied. Man denkt sich so, das ist jetzt aber ein bisschen anders. Und das kann aber auch, das muss nicht schlecht sein, das kann auch was sehr, sehr Gutes sein. Was haben wir da? Also zum Beispiel, ich glaube, das beste Beispiel ist wirklich Ägypten, ja. In Ägypten, da spürst du so in den Wind am Strand und denkst dir so, okay, cool, 20 Knoten. Aber das kann sein, dass du bei den 20 Knoten halt immer noch einen sehr großen Kite fliegst, ja. Also, dass du auf jeden Fall, wenn du jetzt so richtig Big Air trainierst, dann nimmst du bei 20 Knoten eh noch den 12er. Aber als Normalsterblicher schon teilweise nicht mehr, ja. Aber den nimmst dann trotzdem noch. Nimmst trotzdem noch den 12er oder 13er bei 20 Knoten. Und das ist recht spannend zu beobachten. Vor allem, wenn man das vorher noch gar nicht weiß und dann so rausfindet. Und dann gibt es zum Beispiel so Orte wie jetzt gerade wieder Dänemark, ja, oder bei uns zu Hause hier in Norddeutschland jetzt im Herbst. Boah, da hat 20 Knoten und du hast aber richtig Druck in der Tüte. Ja. Gleicher Effekt in Kapstadt zum Beispiel. Da hat es noch nicht die 25-Knoten-Marke geknackt und du fängst schon an mit dem 9er zu loopen. Müsst ihr mal drauf achten, wenn so King of the Air läuft, sind ja immer so Measurements da unten, wie viel Wind es auch hat. Und manchmal, gerade wenn sie so starten oder zwischen den Heats, manchmal denkt man, das sieht aber vom Messwert her gar nicht so windig aus und trotzdem springen die unglaublich hoch. Ja, das, da gibt es ein Mysterium hinter, was wir jetzt aufklären werden.
Ein Mysterium. Mir fällt da spontan eine Formel ein, die mit dem Auftrieb im Kite zu tun hat oder der Kraft, die dich nach oben beschleunigt.
Jetzt bin ich überrascht. Okay, here we go.
Ist das dieses Mysterium, von dem du gesprochen hast?
Wahrscheinlich schon. Wenn ich was nicht weiß, wie ich es mit einer Formel erklären soll, dann leite ich mir mal was her und dann setze ich den Disclaimer, dass es physikalisch absolut unkorrekt ist und nur dazu jetzt dient, sich das bildlich vorzustellen. Das ist mein Ansatz, aber ich bin sehr gespannt auf deine Formel. Und vielleicht kann ich sie dann ja auch einfacher erklären, so im Nachhinein.
Die Formel haben wir im Grunde, einen Teil der Formel haben wir schon im vorigen Podcast besprochen, nämlich dass die Geschwindigkeit bei der Kraftentwicklung im Kite zum Quadrat angeht. Das heißt, doppelte Geschwindigkeit.
In die Richtung geht's, Kite, ja, okay.
Die doppelte Geschwindigkeit heißt vierfache Kraft. Deswegen ist auch, wenn man jetzt ausgeht zum Beispiel von 20 Knoten und ich habe einen 10er Kite, habe ich Hausnummer zum Quadrat, sind das dann 400. Und wenn ich jetzt 30 Knoten habe, dann ist das eine Hausnummer 900. Das heißt, ich habe zwar nur 50% mehr Geschwindigkeit oder mehr Wind im Kite, aber ich habe die 900 durch 400, 9 durch 4, also über zweifache Kraft drinnen, obwohl ich nur 50% mehr Geschwindigkeit habe. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Das ist der eine Teil davon. Und der andere Teil ist die Dichte von dem Stoff. Also die Auftriebsformel gilt ja nicht nur für Wind, sondern auch für Wasser. Zum Beispiel, wenn du mit dem Foil unterwegs bist, könntest du ja auch in anderen Medien, in Flüssigen herumfahren. Hast du einen anderen Auftrieb wie in Wasser. Und das Gleiche ist bei unterschiedlichen Dichten von unterschiedlichen Orten oder die Luft an unterschiedlichen Orten. Und die Geschwindigkeit geht zum Quadrat ein und die Dichte aber nur linear. Das heißt, wenn ich 10% höhere Dichte habe, das heißt, dann habe ich dann auch 10% höhere Kraft im Kite. Und das ist ganz wichtig, dass man das checkt, wenn man zum Beispiel in Hamate ist, dass die Luft einfach nicht so dicht ist und die Geschwindigkeit mag vielleicht gleich sein wie in Dänemark im Herbst, wenn es schon kühl wird, aber die Kraft, die dabei rauskommt, ist einfach nicht die gleiche.
Oh, ich erinnere mich an ganz hitzige Diskussionen zwischen uns beiden, so um 2 Uhr nachts auf Sizilien, wo es dann genau um diese Themen ging, weil da gibt es so einen tollen Trugschluss. Das können wir gleich
sehen. Henrik, lass mich schlafen. Ich will endlich schlafen.
Hey, du hast mich geweckt. Ja, oh, das ist super. Das ist toll. Ja, wollen wir mal kurz erklären, warum das so ist und dann nochmal so auf die Orte eingehen, weil weniger Druck da drin ist ja auch nicht immer was Schlechtes. Also wenn ich jetzt super hoch springen möchte und ich möchte Kite-Loops machen und ich arbeite viel mit Leinspannung und in meinen Grenzbereichen, dann solltest du natürlich deinen nächsten Urlaubsort schon so ein bisschen danach wählen, auch wirklich nach diesem, wie gut greift dieser Wind wirklich. Aber Ägypten ist ja das perfekte Beispiel für absolute Laborbedingungen, um sich an diesen schönen Kitesport heranzuwagen. Und da ist es was ganz Cooles, weil du fliegst so mittelgroße Kites und die sind nicht so richtig bissig. Das hat alles nicht so eine super hohe Konsequenz vielleicht, wie wenn du jetzt in Kapstadt stehen würdest bei selber Windgeschwindigkeit. Würdest du sagen, Domi, oh, das ist das Wichtigste eigentlich, würdest du sagen, jemand, der sich jetzt nicht damit beschäftigt, also ich bin jetzt auf dem Level, ich habe jetzt Höhe fahren gelernt, ja, arbeite jetzt an meinen ersten Wänden, jetzt kommt die Halse demnächst auf den Schirm. Würdest du sagen, ich würde das sofort merken, wenn mir das keiner sagt? Zum Beispiel jetzt Ägypten? Ist schwierig, oder?
Es ist eher subtil. Es ist, man kriegt es dann schon mit und man steht dann, wie du gesagt hast, am Strand und denkt sich, ja, es hat schon Wind, ich sehe schon Whitecaps am Wasser. Und dann denkt man sich, ja, zu Hause, wenn es sich so anfühlt, würde ich vielleicht einen 12er nehmen, so vom Gefühl her. Bei meinem letzten Unterricht habe ich irgendwie so einen 12er gehabt bei 17, 18 Knoten. Und da hat es auch 17, 18 Knoten und man geht mit dem 12er dann raus, wenn man sich denkt, ja, das passt. Dann denkt man sich irgendwie, da fehlt der Druck, ich komme nicht so richtig auf Tempo. Und dann sieht man den Henrik oder einen anderen Coach hinten vorbeiflitzen, der 10 bis 15 Kilo leichter ist, der beim 15er fährt, aber auch nicht massiv überballert aussieht. Und dann fängt man an nachzudenken. Ja. Und dann spricht man mit dem Coach in der Pause drüber. Aber es ist nicht so, dass man es gleich merkt. Es ist eher, sind eher so ganz feine Nuancen, die man, finde ich, erst merkt, wenn man ein bisschen mehr am Kite hängt.
Und man muss den Vergleich kennen, der Orte, ja.
Voll.
Das glaube ich auch. Aber achtet mal drauf, wenn ihr weiterhin so reist an verschiedenen Orten, wie das so, wie gut der Wind greift so richtig und wie so die Kraft im Verhältnis zur Windgeschwindigkeit, die ihr glaubt, die es hat, steht. Das ist ganz cool. Das ist nur wichtig zu sagen, weil wir wollen ja auch keinen Ort schlecht reden, weil, wie gesagt, es hat sehr viele Vorteile auch. Also zum Beispiel in diesem Wind zu coachen, jetzt sage ich mal Hamata, macht für ein bestimmtes Skill-Level extrem viel Spaß. Eine Mordsgaudi irgendwie und dazu passt es auch richtig gut.
Cool. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt nicht bei 20 Knoten in Dänemark beim dichten Wind Frontrolls nennen, sondern ich möchte das in Hamata machen, dann kann ich vielleicht einen Schirm größer nehmen oder 2 Quadratmeter mehr und habe einen Schirm, der ruhiger am Himmel steht, wo ich mir mit Rotationen lernen leichter tue. Und das kann schon ein großer Vorteil dann sein.
Riesig, ja. Und alles ist so ein bisschen weicher. Das ist schon ein Riesending. Okay, cool. Jetzt müssen wir drüber reden, warum das so ist. Und das ist das Spannendste. Es ist, oh, wir hatten so starke Diskussionen darüber, Domi. Und zwar ist das ja so. Also, wie kann sich denn die Luft unterscheiden? Naja, also es geht ja, jetzt haben wir gelernt, es geht irgendwie um den Druck, der dahinter steht. Und der ist, und jetzt müsstest du mich korrigieren, der steht in direktem Zusammenhang mit der Dichte, oder? Mit der Dichte.
Ja.
Gut. Und jetzt ist es sowas, wenn wir jetzt so reisen, finden wir eigentlich so ein bisschen 2 verschiedene Arten von Bedingungen vor. Wir finden vor warmen, feuchten Wind. Okay, Hamata ist warmer, trockener Wind. Aber trotzdem, wir finden erstmal warmen Wind vor und wir finden kalten Wind vor. Und das sind schon 2 riesige Unterschiede, oder? Dann irgendwie so in der Performance.
Voll, weil die Dichte Wie wir aus der Schulzeit ja wissen, ist ja,
oh ja,
das Gewicht pro Volumeneinheit. Und wenn da einfach eine schwere Luft ist, dann ist die Dichte natürlich höher, eh klar.
Voll, okay. Ja. Und das merkt man auch, oder?
Voll, weil halt dann der Kite einfach mehr Druck gefühlt hat.
Richtig. Ich habe mir das immer, Achtung, jetzt kommt der Disclaimer, zu physikalisch unkorrekt. Na, ich habe mir das immer so vorgestellt, hey, also da ist jetzt hier so ein Kubikmeter Luft, ja. Und der drückt irgendwie diese Luftmoleküle, die da drinne sind, die drücken in deinen Kite, die drücken den an. Das ist auch absolut unkorrekt, weil, wie wir ja alle wissen, gibt es zwei Effekte, die unseren Kite antreiben. Lift und Drag irgendwie so im Zwischenspiel. Das heißt, eigentlich geht es eher um den Lift-Effekt. Also unser Kite wird eigentlich eher gezogen, oder?
Ah, das ist jetzt ein
das sollten wir nicht aufmachen, ja.
Der Kite hängt ja an vier Leinen oder ist ja im Grunde bist du der Fixpunkt unten, der Anker, wo das Fluggerät oben angehängt ist. Und du brauchst ja, damit das ganze System in Balance ist, brauchst du den Wind, der angreift als äußere Kraft. Du hast dann noch unten quasi das Auflager, um es jetzt statisch zu sagen, das ist der Kite da. Und dann hast du noch die Leinen, die den Kite halten. Und die sind auch wie Lager, die halt dann die Kraft hinunter zu dir transferieren. Und damit der Kite fliegt, brauchst du halt alle Elemente. Und das ist, wenn man sich das vorstellt, wir sind jetzt keine Kite-Designer und haben auch noch kein Praktikum irgendwo bei einem Kite-Designer gemacht.
Meldet euch, wenn wir eins machen können.
Das ist jetzt über einige Nächte hergeleitetes, interpretiertes Wissen. Genau. So, wo wollten wir jetzt hin, Henrik?
Naja, ich wollte jetzt zu meiner physikalisch unkorrekten Erklärung mit dieser Wärme und Kälte. Jetzt ist nur wichtig, einfach, ich wollte vorher den Disclaimer setzen, dass es nicht so unbedingt funktioniert, dass unser Kite steht da am Wind und da drückt irgendwas gegen, sondern es gibt andere Kräfte, nämlich dass unser Kite gezogen wird. Aber darum muss es jetzt eigentlich gar nicht gehen.
Es drückt was gegen den Kite, es fließt was, also die Luft strömt drüber und er wird aber von unseren Leinen festgehalten. Das sind immer die Grundbedingungen. Und dann geht es darum, wie ist es mit der Luft, die da drüber strömt?
Richtig, weil die kann ja mehr Kraft und weniger Kraft haben. Und jetzt ist es so, ich stelle mir das immer vor, da ist jetzt so ein Kubikmeter Luft zum Beispiel und da sind jetzt ganz viele Luftmoleküle drinnen und die streichen da über den Kite. Und diese vielen Luftmoleküle, die können natürlich eine große Kraft irgendwie hervorbringen. Und jetzt ist es aber so, wenn diese Luft jetzt aber wärmer wird, dann haben wir ja gelernt in der Schule, wie du gerade meintest, die dehnt sich aus. Und jetzt gehen aus diesem Kubikmeter, da gehen dann jetzt ein paar Luftmoleküle raus, weil die da raus verdrängt werden. Das heißt, ich habe jetzt weniger, die da rüberstreichen und diese Kraft aufbringen können. Und deswegen greift dieser Wind nicht so richtig. So stelle ich mir das immer vor. Und jetzt gibt's ja aber, wenn wir so reisen, noch zwei Dinge, die wir immer ganz schnell merken. Nicht nur die Temperatur, sondern ein Riesending ist die Luftfeuchtigkeit. Ja. Was fallen dir da so für zwei Orte zum Beispiel auf unseren Reisen ein, die sich da auch riesig unterscheiden drin?
Oman.
Oh ja.
Oman, wo man den Himmel gar nicht so oft sieht, wenn man je weiter man runterkommt, weil da sehr viel Luftfeuchtigkeit in der Luft ist. Genau, und der andere Gegensatz bin ich auch wieder bei Hamata. Also für mich sind das so, die Hamata ist für mich so das eine Extrem von sehr trockener, warmer Luft.
Voll, und ich denke zum Beispiel auch total an Kenia. Wenn ich da dran denke, wie ich das erste Mal dort ausgestiegen bin aus dem Flieger und so, du einfach merkst, okay, das hat jetzt keine europäische Luftfeuchtigkeit hier einfach. Europäisch. Das war auch mein erstes Mal südlicher als Madrid, also deswegen ist es in Ordnung.
Warst du Kiten in Madrid?
Nee, da war ich mal auf dem Schüleraustausch irgendwann, 2000 irgendwas wahrscheinlich. Ah, ja. Nee, ich war schon mal südlicher, ich war auch Abifahrt auf Malle. Das war, glaube ich, der südlichste Punkt meines Lebens bis dahin. Aber darum geht's jetzt nicht, okay. Aber Luftfeuchtigkeit, also wir haben trockene Winde und wir haben sehr feuchte Winde. Und jetzt ist die größte Preisfrage, und darüber haben wir uns schon so viel im Team den Kopf eingeschlagen, früher mal, als wir es noch nicht besser wussten, bis der Domi sich hingesetzt hat und ich weiß auch, du hast es ausgerechnet und dann uns erklärt und präsentiert. Was ist denn da jetzt so, was könnte man da behaupten zum Beispiel? Also was hat denn mehr Druck? Was möchte ich haben? Trockenen Wind oder feuchten Wind, wenn ich jetzt so richtig maximal will, dass der Wind greift? Das war keine rhetorische Frage, Domi.
Ja, ich weiß, ich denke gerade drüber nach, weil es ist schon so lange her.
Was würde man denken? Was würde man denken als allererstes? Ich habe jetzt diesen Raum mit den Luftmolekülen, ja? Und ich würde jetzt als allererstes denken, naja, aber wenn der dann jetzt feucht ist, dieser Raum, dann ist da auch noch Wasserdampf mit drin. Und plötzlich ist es viel schwerer. Ich habe ja viel mehr, weil man denkt ja immer, oh, Wasser ist ja schwerer als Luft irgendwie, oder? Würde ich jetzt mal so...
Ja, das ist so, aber es ist, ich habe das damals nachgeschaut und ich bin, denke ich, zum Schluss gekommen, dass trockene Luft schwerer ist.
Cool, das ist nämlich richtig. Ich habe es nämlich mal recherchiert vor längerer Zeit, auch mal wieder für einen Workshop, wo es darum ging. Absolut richtig. Man denkt aber immer, wenn da jetzt Wasser in der Luft ist. Und Wasser ist ja jetzt erstmal, denkt man, schwerer als Luft. Und dann denkt man, dass diese Luft natürlich auch mehr Kraft hat, wenn sie über den Kite streicht und da viel mehr freisetzen kann. Das ist aber falsch, weil man muss sich jetzt so, man muss sich jetzt die Molmasse, sagt man, muss sich jetzt die Masse von meinen Wasserdampfmolekülen anschauen und von den restlichen Molekülen, die normalerweise in der Luft sind, wenn da jetzt kein Wasserdampf drin ist. Weißt du, welche beiden Gase das sind, aus denen die Luft vor allem besteht?
Stickstoff, Sauerstoff.
Richtig, voll, genau. Das ist absolut korrekt. So. Und die haben, die sind bestimmt schwer jetzt, sage ich mal, ja? Die haben eine bestimmte Masse. Und jetzt ist es aber so, wenn wir jetzt auf einmal, das ist jetzt trockene Luft, ne? Nur hier jetzt Stickstoff und Sauerstoff, ja? Und jetzt kommt aber feuchte Luft, jetzt kommt Wasserdampf damit rein. Naja, dann werden für Wasserdampfteilchen, werden die anderen Teilchen quasi verdrängt, ja? Und dann habe ich nicht mehr so viele davon drin, aber halt die Wasserdampfteilchen. Und jetzt kommt's. Diese Wasserdampfmoleküle, die sind leichter als Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle. Und deswegen, wenn wir auf einmal anfangen, mehr Wasserdampf in unsere Luft zu packen und dadurch wie mehr Luftteilchen, sage ich mal, also Sauerstoff, Stickstoff rauszunehmen, wird unsere Luft weniger dicht, leichter. Und im Umkehrschluss weniger dicht. Oh Gott, ich hoffe, ich werde nicht gesteinigt für diese physikalischen Schlüsse hier. Aber so ist es. Und deswegen hat dann die feuchte Luft in meinem Kite subjektiv gesehen weniger Druck. Es fühlt sich weniger an, als dass es so richtig greift. Und wenn ich sehr trockene Luft habe, wo wenig Wasserdampf ist, hat diese Luft automatisch eine höhere Dichte. Also in welchem Wind springe ich jetzt am allerhöchsten, Domi?
Ich weiß es nicht. Ich bin maximal verwirrt.
Und zwar springe ich am allerhöchsten in einem Wind, der kalt ist und trocken.
Kalt und trocken.
Richtig. Und am wenigsten hoch unter gleichen Bedingungen, theoretisch, wenn es warm und feucht ist. Ich sehe da noch fragende Augen.
Ja. Ich weiß, wir haben ja schon viele Nächte darüber diskutiert. Wie ist der Wind in Hamata für dich, der nicht so stark trägt wie jetzt zum Beispiel in Dänemark?
Ja, der ist trocken. Ja, aber
mir geht es darum, es ist so... Physikalisch ist das alles klar, aber es fühlt sich anders an. Zum Beispiel, es fühlt sich ja vom Körper in Dänemark, zum Beispiel die Luft, fühlt sich einfach dichter an, weil es feucht ist. Und dass man das dann aber physikalisch checkt, dass das anders ist wie zum Beispiel in Hamata, wo die Luft sich nicht so dicht anfühlt, das ist noch für mich ein Widerspruch.
Okay. Also an der Physik können wir nichts drehen. Wir können jetzt daran überlegen, ob das nicht vielleicht so ist, dass tatsächlich die Temperatur einfach jetzt so prozentual, sage ich mal, am meisten ausmacht. Weil auch wenn es in Hamata sehr trocken ist, habe ich das Gefühl, dass ich dort weniger Druck habe als in Dänemark.
Genau.
Wo wir vielleicht auch mal feuchte Windtage haben. So, wir sind jetzt wieder da. Domi und ich haben uns kurz gestritten und haben eine Lösung gefunden, um es greifbarer zu machen, wie man Physik mit der Subjektivität an den Orten verknüpfen kann. Und zwar werden wir jetzt in Zukunft mehr Messwerte nehmen, wenn wir an unseren Kite-Destinationen sind, und Tabellen mit verschiedenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten führen und dann am Ende unseres Campjahres vergleichen. Ist eine schöne Lösung, oder?
Eine super Lösung.
Sehr gut.
Evidenzbasierte Conclusio machen.
Richtig, genau. So, jetzt ging es ganz viel über Wind. Und jetzt würde ich mal sagen, quatschen wir mal ein bisschen über die eigentliche Hardware, wo man so dran arbeiten kann oder wie man es wählen kann, beziehungsweise was so unsere Erkenntnisse sind in der Hardware-Wahl für deinen Progress.
Da drängt sich schon mir eine Frage auf, René. Wie lange bist du gekitet, bis du das erste Mal angefangen hast, so richtig mit Matten zu fahren? Und nicht jetzt mit 5 oder 6 Quadratmeter Hybrid zum Hin- und Herfahren, sondern dass du sagst, okay, ich gehe jetzt mit gut Druck mit einer Matte raus. Wie lange hast du herumgetan mit 13,5er Nexus
oder GTS? Oh, das war bodenlos, bis ich die Erkenntnis hatte mit den Matten. Ja. Sehr lange. Ich wurde erst letztes Jahr von Patrick dazu gezwungen, Sonic zu fliegen in Kenia. Und ich muss sagen, ab da gab es kein Zurück mehr. Und ich wäre mir jetzt wahrscheinlich meinem eigenen Progress 2 Jahre voraus, wenn ich schon ein wenig früher damit angefangen hätte. Mhm. Ja, das ist meine Erkenntnis.
Cool. Das heißt, wem würdest du Matten empfehlen? Oder gibt es eine Zielgruppe, die irgendwo feststecken oder wo du Erfahrung hast, dass die irgendwie nicht mehr weiterkommen und wo Matten eine sehr gute Rolle dabei spielen könnten, dass die weiterkommen, auch bei ihren anderen Zielen?
Voll. Also, worum dreht sich denn gerade alles? Was wollen denn 90% der Menschen bei uns im Coaching? Hey, sie wollen höher springen. Ja. Oder wollen Tricks auf neuen Höhen quasi lernen, um die dann irgendwann zu kombinieren, vielleicht mal mit einem Kite Loop. Und gerade wenn ich so Richtung Big Air gehe, das geht ja immer mit Kite Loops einher, ja irgendwie das Thema. Und dann denkt man ja auch, ich brauche ja auch einen Kite, mit dem ich das machen kann. Aber das ist völliger Quatsch, weil wenn wir das so richtig schön didaktisch aufbröseln, können wir an unseren Zwischenzielen mit einem Kite, den man vielleicht nicht loopen kann, aber der mich viel einfacher, länger hochbringt, kann ich viel mehr mit lernen. Und das sind einfach diese Matten, ja. Da kann ich plötzlich in einem Windbereich, wo mein Tube-Kite, der fährt, der hat ja auch viele Vorteile, darum soll es jetzt nicht gehen, ja. Der geht zum Beispiel nicht unter. Aber da kann ich mit meinem Tube-Kite kann ich fahren. 12er, 13er, 14er, 15er, 17er, der fährt jetzt vielleicht schon bei 15 Knoten ganz okay. Ich kann damit so Loaded-Sachen machen. Es ist vielleicht ein bisschen Darkslide-Wetter, ja. Aber was ich nicht machen kann, ist jetzt zum Beispiel meine Double Front Roll mit Board Off lernen oder so. Das funktioniert einfach nicht. Da hat der Kite nicht genug Hangtime für. Wenn ich jetzt plötzlich in demselben Windbereich eine Matte nehme, kann ich auf einmal 5, 6 Meter hochspringen. Hab auf einmal 5, 6, 7 Sekunden Hangtime, wenn ich schon richtig gut in der Mattensteuerung bin. Und kann da, ich vergleiche das immer so wie die Turner oder Turnerin, wenn die in so eine Schaumstoffgrube springen, ne, und da ihre Tricks lernen. Und ungefähr so ist für mich Mattenfliegen bei wenig Wind. Da kannst du einfach mal alles ausprobieren. Du kannst mal so wirre Boardflips probieren, diesen Board Moses. Du hast ewig Zeit, um nachzudenken und irgendwie Muscle Memories auszubilden. Und wenn du das jetzt machst an diesem Kite bei so wenig Wind, wo alle anderen vielleicht Kaffee oder Apfelschorle trinken am Strand, bist du da draußen und kannst einfach bei 15, 16 Knoten kannst du einfach an dein Board offs feilen. Und wenn es jetzt irgendwann dann wieder 30 Knoten hat, dann nimmst du deinen 8er und 9er und wirst richtig abreißen. Du wirst es schaffen, genau diese Sachen auch auf diesen Kite in die stressigeren Bedingungen zu bringen. Und wenn ich was lernen möchte, dann möchte ich es mir doch immer so einfach machen, wie es geht. Aber so funktionieren wir oft nicht. So, wir wollen dann cool sein, wir wollen möglichst kleines Brett fahren. Wir wollen viel zu großen Tube-Kite dann fliegen. Wir machen uns damit das Leben dann eigentlich oft ganz, ganz schwer. Aber eigentlich im tiefen Inneren wollen wir eigentlich nur was ganz einfach lernen. Weil umso einfacher wir was lernen, desto weniger Angst gehen wir daran, desto schneller lernen wir das. Also mache ich es mir so einfach, wie es geht. Und nehme einfach, wenn mein Tube-Kite noch nicht loopen kann, und das ist, würde ich sagen, Moment, bist du so an der 25-Knoten-Grenze da irgendwie, alles darunter, nimm dir einen Kite, mit dem du ewig lange schwebst und schon bei wenig Wind richtig hochspringen kannst. Und das sind einfach gerade diese Matten. Und ich wünschte, das hätte ich früher schon gemacht, weil all meine Big Air Tricks, ja, die habe ich jetzt an Matten erst gelernt. Und dann gehst du raus an den Tube Kite und machst sie einfach. Und das ist ziemlich, ziemlich cool.
Das klingt sehr cool. Und gibt ja aber immer wieder auch so Vorbehalte gegenüber Matten. Das ist so ein, wenn man am Strand so Matte startet, dann Leute so ein bisschen wie du als Vampir daherkommst, die Leute kommen mit dem Kreuz und ich geh weg mit dem Zeug, die vielen Leinen.
Ja, ist wirklich so.
Ja, es ist so. Und es ist manchmal ist so die Angst vor dem, was man nicht kennt. Findest du den Schritt schwierig, von Tube-Kites auf Matten umzusteigen? Oder worauf muss man sich da einstellen? Was sind die Schwierigkeiten, wo wir jetzt aufräumen könnten, ein für alle Mal, dass Leute sagen, okay, ich traue mich jetzt auch Matten zu starten, weil es gibt nur den Punkt, den ich beachten muss oder das sollte ich vorher üben, bevor ich mich mit der Matte raus.
Cool. Trau. Der ganz normale Start- und Landeprozess am Tube-Kite, der sollte mal sitzen. Also du solltest schon eine Awareness über das Windfenster haben, wie sich das vielleicht auch mit zunehmender Windstärke oder böigem Wind verschieben und ändern kann und dafür ein Gefühl haben. Weil du bei einer Matte, wenn du jetzt, sag ich mal, dann auch irgendwann so weit bist, dass du große Matten in schon ein bisschen mehr Wind rausnimmst, da sollte das Starten, das sollte sitzen. Gut, und wenn ich draußen bin dann mit dieser Matte, ich würde jetzt nicht daran springen lernen, ja. Also die Matten, die haben unglaublich viel Leistung, ja. Aber der Trade-off ist auch, dass die unglaublich viel Querzug haben. Und wenn ich diesem Querzug noch nicht gewachsen bin, dann werde ich auch nicht viel besser höher springen. Also ich sollte schon mal eine ungefähre Sprungtechnik mit einem Tube-Kite haben. Der hat nämlich weniger Querzug. Und auch so ein bisschen die Awareness, wann muss ich zurücklenken, wann vorlenken. Also so die Basics, ich sag mal so diese 2 Meter Sprünge, die sollten mal mit dem Tube-Kite sitzen. Was sollte noch sitzen? Ich sollte Stalls recht gut retten können. Also ich sollte wissen, dass gerade wenn es böig ist oder mein Kite auf 12 Uhr steht, ich ihn immer an der Bar stützen muss. Also ich sollte ihn immer unten am Druckpunkt führen und nicht unnötig die Bar vorschieben. Dann riskiere ich einen Frontstall zum Beispiel. Ich sollte aber auch schon recht blind spüren können, wenn mein Kite im Sprung, beim Fahren, beim auf 12 stehen, backstallt. Das sieht man nicht immer sofort, sondern man sollte das auch schon ein wenig spüren können. Und wenn ich die Sachen habe, würde ich sagen, starten, landen, Awareness fürs Windfenster. Ich kann so 2 Meter schon mit halbwegs guter Technik mit dem Tube-Kite springen und ich weiß, wie Stalls generiert werden, wie es funktioniert und wie ich die wieder einfange. Na dann steht dem Ganzen nichts mehr im Weg und du wirst eine Mordsgaudi haben mit deiner neuen Matte.
Genau, und vielleicht nicht, wie du gesagt hast, das erste Mal bei 25 Knoten einen 12er starten, sondern vielleicht mal bei einem Wind, wo man gerade gut Höhe fahren kann, wo man das Ganze mit ein bisschen weniger Risiko verbindet. Und wenn der Kite mal reinfällt, dass man auch weiß, wie man den in beide Richtungen, also rückwärts mit Fronttube nach unten ins Wasser zeigend oder nach oben zeigend, wie man den wieder aus dem Wasser bekommt, damit es dann auch bei mehr Wind ganz schnell wieder ans Weiterfahren geht.
Wie hast du Matten relaunchen gelernt? Silver Sonic fällt ins Wasser. Es ist stetief. Es ist nicht stetief und du hast Seegras um dich.
Zuerst weine ich mal ein bisschen, dass mein Kite da reingefallen ist, weil ich das nie überhaupt nicht möchte. Ja. Ja. Und dann einfach, es müssen halt die Handgriffe sitzen, weil ich möchte halt, dass da jede Sekunde, die ich da herumtreibe, kommt halt mehr Seegras in die Bridles und wird es schwieriger und der muss halt einfach, wenn ich nicht stehen kann, schnell nach hinten schwimmen, die richtigen Kniffe beim Relaunch und schnell wieder
rauf. Ja, C-Kite-Hasen kennst noch. Ja, das muss sitzen. Das muss einfach sitzen.
Muss sitzen. Und sowas kann man auch super mit Hybrids oder Peaks am Land üben, weil dann geht es auch mit einer Matte am Wasser besser, aber es ist halt dann ein bisschen anstrengender, muss man auch dazu sagen. Und wenn der durch die Powerzone, wo man die Matte am besten starten kann, darauf schießt, dann schießt er den halt auch schon nach vorne ein bisschen. Da muss man darauf vorbereitet sein. Also als Anfänger würde ich jetzt nicht gleich eine Matte bei viel Druck fliegen, aber für Leute, die sich bei Big Air für Rotationen herantasten wollen und das üben wollen bei weniger Wind, ist das eine super Option. Und die haben auch meistens schon ein bisschen Erfahrung mit Relaunches.
Der größte Vorteil ist ja dieses Relaunch-Ding. Also dann willst du Leuten, die jetzt, sage ich mal, die trainieren Big Air und krebsen da jetzt mit ihrem 15er rum. Und du sagst so, also Tube-Kite. Und du kommst mit einem 12er, mit einer 12er Matte an und willst dir die geben und sagen, hey, probier mal aus, so, das wird voll die Erkenntnis für dich sein. Und was kommt als erstes? Na, geh weg damit, weil wenn ich das Ding reinwerfe, das kriege ich nicht gestartet. Und es stimmt auch, deswegen habe ich dich gerade gefragt. Ich wusste am Anfang auch nicht, wie ich die hochkriege, wieder die Matten. Und das ist witzig, weil Patrick und Osen, die es mir beigebracht haben, die haben einfach gesagt, okay, also Regel Nummer 1 ist, verschwende keine Zeit, wenn die Matte drin ist. Und eine Leine ziehen ist immer besser als keine Leine ziehen. Mit den beiden Tipps habe ich Matten relaunchen gelernt. Und das Witzige ist, es wird dann, du musst sie ein paar Mal reinwerfen, ja. Du musst die mal ein paar Mal relaunchen. Das muss auch mal ein paar Mal dazu kommen, dass dich dein Kumpel oder deine Freundin vielleicht da vorne deine Krawatte in der Matte lösen muss. Oder dass jemand herkommt und dich ein bisschen anleitet. Und es muss auch mal passieren, dass du nach Hause schwimmst oder nach Hause läufst. Weil nur so lernst du es und du wirst an den Punkt kommen und das geht. Wie lange braucht man, um mit so einer Matte klarzukommen? So Sprungtechnik würde ich sagen, 1, 2, 3 Sessions, dann hast du das drinne, relaunchen, so 5, 6 Sessions, dann ist es in Fleisch und Blut übergegangen und sobald die Matte jetzt droppt, wirst du instinktiv die richtigen Leinen ziehen einfach. Das geht dann recht, recht schnell.
Aber oder man muss halt einfach nicht.
Keine Angst davor haben.
Oder du droppst es einfach nicht, das ist dann noch besser, aber...
Ja. Klar.
Ja.
Na gut, jetzt ging es so viel über die Matten. Jetzt wollen wir doch nochmal über die Tube Guides reden, weil setzt jetzt auch ein wenig Grundverständnis voraus. Aber im Coaching, wenn du da jetzt stehst, ja, und du planst für die Leute ja schon auch die ganze Woche didaktisch die Sessions und die Ziele und du stehst dann dort, erste Session, und du musst einen Kite auswählen, ja. Und wir haben das große Privileg, wir sind nicht speziell markengebunden mit nur einer Marke, sondern wir kaufen für euch die Dinge ein, auf die wir auch privat eigentlich einfach am meisten Bock haben und wir gemerkt haben, das funktioniert gut und das unterstützt auch unser Coaching. Und da gibt es 2 Grundarten von Kites, von Tube-Kites, ja. Welche sind das denn, Domi?
3 Struts und 5 Struts.
Richtig, also darüber können wir mal unterscheiden und darüber können wir auch wahrscheinlich nochmal einen Podcast machen, der 4 Stunden gehen wird, aber darum soll es nicht gehen. Aber die Entscheidung hast du mal. 5 Struts oder 3 Struts? Und das ist fast schon eine philosophische Frage. Aber ich habe jetzt sehr stark die Erfahrung gemacht, dass man am Anfang schon sich mit den 3 Struts einfach leichter tut, wenn man Richtung Big Air gehen möchte, weil wenn es dann dazu kommt, dass du Loopen lernen möchtest, dann bringt dir vielleicht die Höhe und die Kraft nichts, die du aus dem 5-Strutter rausholen kannst, sondern da geht es am Anfang mal wirklich um Leben und Tod, dass dieser Kite schnell rumgeht und schnell wieder aufsteigt, ja. Warum sollte ich dann irgendwann auf einen 5-Strutter wechseln, wenn ich es schon kann? Das ist nämlich so meine Taktik, also die Erkenntnis, die ich jetzt hatte, und das ist stark subjektiv, es kann sein, dass es andere Leute da draußen gibt, die auch vielleicht ein anderes Gewicht haben. Ich bin zum Beispiel recht leicht und habe immer schwer damit zu kämpfen, Kites bei viel Wind noch halten zu können. Und meine Erkenntnis war jetzt, mit dem 3-Strutter anzufangen, seine Tricks darauf zu lernen und dann ein bisschen mehr Spice damit reinzubringen, indem man dann auf den 5-Strutter geht, weil plötzlich kann ich mehr Höhe rausholen und diese Kites haben mehr Deep Power. Das heißt, ich kann jetzt im selben Wind meinen 9er immer noch recht entspannt fahren, komme dadurch, dass ich einen größeren Kite noch fahren kann, im selben Wind höher. Und meine Tricks müssen dann aber ein bisschen mehr sitzen, einfach weil diese Kites zum Beispiel langsamer sind, später aufsteigen, ja. Das ist eine riesige Erkenntnis, die ich dieses Jahr hatte. Jetzt dann nämlich wieder, und auf dem Punkt bin ich gerade, ich gehe gerade wieder zurück auf die 5-Strutter. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ordentlich Hausaufgaben am 3-Strutter gemacht, auch gerade was Loop-Tricks angeht, und habe jetzt das Gefühl, jetzt bin ich bereit, einfach mal ein bisschen mehr Höhe rauszuholen. Weil, kann man schon fast so pauschalisieren, würde ich sagen, bei den aktuellen Modellen, die wir auf dem Markt haben. Jede Marke hat ja so seinen 3-Strut-Allrounder und seinen 5-Strut-Big-Air-Kite. Und an den 5-Struttern springst du einfach schon mit der richtigen Technik höher. Ja? Liegt so ein bisschen am Kite-Shape. Cool, aber das war eine riesige Erkenntnis. Und was war noch eine Erkenntnis? Junge, da sind mir alle Synapsen durchgebrannt, als ich das irgendwann mal verstanden habe. Ich habe mir hier einen guten Stichpunkt aufgeschrieben. Und das ist, ein 9er ist kein 12er. Und ein 8er ist auch kein 9er. Was könnte ich damit sagen wollen, Domi?
Dass der 8er günstig ist wie der 9er und der 9er günstig wie der 12er.
Nein. Es geht darum, ich habe ein Kite-Modell. Da ist der 9er in den seltensten Fällen repräsentativ für das Verhalten, für das Flugverhalten des 12ers. Und andersrum. Wenn ich also einen neuen Big Air Kite testen möchte, dann sollte ich vielleicht nicht den 12er testen, sondern schon den 8er, 9er oder 10er. Und dann gibt es noch Kite-Größen, die wurden extrem gut entwickelt einfach. Und andere sind so Zwischengrößen manchmal. Hat man das Gefühl zumindest. Also dann gibt es zum Beispiel Marken, die entwickeln auf dem 9er. Ja? Und das merkt man auch. Der 9er, boah, da steckt richtig viel drinne. Und der hat einfach eine ganz bestimmte Charakteristik und funktioniert sehr intuitiv auf eine bestimmte Art und Weise. Und es kann aber sein, dass der 8er und der 10er, also so Randgrößen dann, vielleicht etwas anders funktionieren. Und das war ein Riesending, dass ich gelernt habe, ich kann nicht den 8er, den einen Kite, mit dem 9er, dem anderen Kite vergleichen und auch nicht untereinander so richtig. Was für ein Problem hat man, wenn man diese Erkenntnis hat, dass dann zum Beispiel ein 9er aufgrund seiner Größe und der hat dann einfach eine leicht andere Geometrie als vielleicht dasselbe Modell im 8er. Da sind dann vielleicht ein paar Sachen ganz leicht minimal abgeändert, aber das könnte man schon merken. Und da spürt man auf einmal, hey, mein 8er funktioniert anders als mein 9er. Und was passiert jetzt? Naja, das ist eigentlich eine riesige Abwärtsspirale, weil jetzt kommst drauf, okay, ich brauche nicht 9 und 12, sondern ich brauche 7, 8 und 9 zum Beispiel. Also günstiger wird die Erkenntnis auch nicht. Und dann ist mir noch was ganz Tolles eingefallen. Und zwar gibt es was, wenn wir Kites, was machen wir denn, wenn neue Kites rauskommen, Domi? Und wir überlegen, sollten wir die kaufen und mal testen oder nicht? Was machen wir dann? Naja, wir gucken ein paar Reviews. Und da gibt's eine Sache, Domi, die weiß ich, die bringt dich riesig auf die Palme. Und das ist, wenn jemand reviewt, zum Beispiel eine 10, und diese Person sagt dann im Review, diese 10 fühlt sich an wie eine 8. Da weiß ich, wenn ich so ein Video im Internet finde, in den nächsten 24 Stunden wirst du in eine unserer Gruppen schreiben und ein bisschen anzünden.
Ja. Ja, es ist so eine Redewendung, die sich auch bei uns einbürgert. Man denkt nicht drüber nach, so, ja, der Zehner, der Neue, der fliegt wie ein Neuner. Das ist ja, wie fliegt dann der Neuner? Der Neuner fliegt wie ein Achter oder es geht immer weiter runter. Und das ist, man muss das ja auch immer im Kontext sehen. Dieser Zehner, der Neue, fliegt wie ein wie ein Elfer oder wie ein Neuner. Kann ja auch sein, dass der Zehner wie ein Zwölfer fliegt.
Selbst die Verwirrung ist verwirrt.
Ja, so. Nein, es gibt auch Zehner, die wie andere Zwölfer fliegen. Das gibt es natürlich auch. Aber man muss halt immer die wir sagen jetzt nicht, welche Kites das sind.
Nein, das geht nicht.
Nein, aber man muss auch immer die Referenz dazu betrachten, weil vor allem am Anfang, man kennt sich da nicht so gut aus und dann glaubt man das, übernimmt das und irgendwann kommt man dann drauf, ja, aber warum nimmt man dann nicht gleich einen kleinen Kite, wenn man will, dass der WTR fliegt? Und das ist halt, das weiß man halt am Anfang nicht. Und da finde ich, gehört halt ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen, die Referenz gehört
dazu. Was gehört denn dazu? Was meint man denn, wenn man jetzt sagt, ich habe einen Zehner in der Hand und man sagt, der fliegt wie ein Achter? Was man eigentlich damit sagen möchte, ist, dass das Gefühl, was ich an der Bar habe, weil darüber bist du ja connected irgendwie, dadurch spürst du den Kite. Und große Kites drehen per se immer etwas langsamer. Haben meistens irgendwie gefühlsmäßig ein bisschen mehr relativ ein bisschen mehr Grundzug. Und sie haben meistens einen etwas höheren Bardruck, gefühlt. Und wenn du sie einlenkst, hast du dann auch direkt höhere Lenkkräfte. Also du spürst einen großen Kite an der Bar, wenn du da jetzt einlenkst, irgendwie hast du das Gefühl, du hast da mehr in der Hand, als wenn du jetzt einen kleinen Kite einlenkst. Und das liegt ja auch daran, klar, ein 10 Quadratmeter Kite hat da oben mehr Masse, wenn du da an der Bar drehst. Da bewegt sich einfach ein größeres Fluggerät irgendwie und das spürst du auch, ja. Und wenn du einen kleineren, leichtereren Kite hast, dann spürst du auch, dass du da vielleicht dann weniger von merkst. Und da geht's vor allem, ja, also erstmal um die Aerodynamik, sowieso. Aber na klar, auch ums Gewicht. Also natürlich wiegt ein Achter weniger als ein Zehner und deswegen fühlt es sich an der Bar leichter an, kann man sagen. Und das ist, was man damit meint. Und da ist es super lustig, weil das war ja auch eine Riesenerkenntnis einfach, wie krass Kites mittlerweile abgestimmt sind, oder? Gerade so im Moment dieses Ding, wenig Bardruck auf dem Kite. Was macht das, wenn ich wenig Bardruck auf einem Kite habe? Dann habe ich, zumindest persönlich, in richtig viel Wind mit einem Kite, der eigentlich sehr groß ist für mich, habe ich nicht so viel Angst, einfach durchzuziehen. Weil ich das Gefühl habe, oh, ne, hier reißt es nicht so an meiner Hand. Wohingegen ich bei mehr Bardruck halt ein bisschen mehr Angst hätte. Und so vergleicht man Kites gerade so im Feeling ganz viel. Und da gibt es genau viel oft so diese Aussage, hey, mein Achter fliegt wie ein Zehner. Da wollten wir kurz drüber sprechen. Das war nämlich eine riesige Erkenntnis, wenn man sich damit mal beschäftigt, warum habe ich gerade das Gefühl, dass dieser Zehner wie ein Achter fliegt. Und dann findest du nämlich auch heraus, was vielleicht das Besondere an diesem Modell ist.
Das ist ganz cool. Voll, aber das ist ja auch die, finde ich, so im Vergleich dann, natürlich sind alle, jetzt habe ich 13 Quadratmeter Kites, einer ist zum Beispiel der Evo, du hast dann Evo SLS, Evo D-Lab und dann hast du das Pendant dazu, der Harlem Thrive. Die sind anders gebaut und du vergleichst ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil die haben natürlich auch andere Preise, aber es ist irgendwo schon logisch, dass das High-Performance-Gerät, der Evo D-Lab, sich ein bisschen anders fliegt wie der normale Evo, hat aber auch eine andere Zielgruppe. Und natürlich kann man sagen, ja, der fliegt sich, der 10er Evo D-Lab fliegt sich jetzt wie ein 8 oder 9er Evo. Man muss halt nur wissen, warum oder was man genau damit meint. Und das hast du jetzt super schön erklärt. Was ich noch sagen wollte zu Kites oder Kite-Wahl für Progress ist, man sieht das ganz häufig, die Leute kommen zu Camps und sagen dann, was soll ich jetzt für ein Kite nehmen? Ja, fragt einmal der Coach, was willst du überhaupt machen?
Lieblingsfrage, ja.
Ja, naja, ein bisschen herumfahren und vielleicht einmal strapless, aber bei uns daheim hat es nicht so viel Wind. Jetzt wäre Foilen eigentlich auch interessant und dann stehst du halt da und denkst, ja, dann nimm du so einen klassischen Dreistrat Allrounder, zum Beispiel einen Ozone Enduro oder einen Enduodon Evo oder Halim Thrive, die werden alles ganz gut machen und dann üb mal ein bisschen und dann siehst du, in welche Richtung es geht, dann kannst du dich immer noch spezialisieren. So, dann sieht man Leute, die jetzt, wenn wir jetzt in Richtung Big Air oder Springen gehen, jetzt haben die einen Evo, Evo SLS zum Beispiel, einen klassischen Dreistrat Allrounder und sehen dann die guten, die besseren Leute, die schon höher springen, mit 5-Strat-Kites herumfahren und ist, finde ich, die nächste Phase, okay, jetzt will ich einen Kite, der dedicated Twin-Tip ist und dann muss ich mich jetzt entscheiden, okay, nehme ich jetzt einen Evo D-Lab, der auch hochspringt, der kostet aber viel mehr als zum Beispiel ein 5-Strat, ein Ozone Edge, Core XR8 oder ein Rebel SLS, dann geht es in die 5-Strat-Phase, wo man einfach nur springt. Die war bei uns und sehe ganz häufig, dann haben die Leute 5-Strater und dann sagen sie, gut, jetzt kann ich gut springen, jetzt viel höher komme ich jetzt nicht mehr oder jetzt habe ich das Gefühl, das wird mir jetzt auch schon
Anführungszeichen
und jetzt möchte ich loopen. Ja. So, dann sieht man die Leute, okay, was brauche ich jetzt?
Das
der Rebel SLS, der, der Rebel SLS, der ist mir ein bisschen zu spooky. Ich glaube, die ist ja auch so gegangen mit den XRs, oder? Das ist ja,
ja.
Du hast einfach so Respekt davor, da jetzt neue Sachen zu probieren und dann schaust du dich um und magst, okay, was gibt's jetzt? Und dann landest du wieder bei den 3-Strat Allroundern, die aber jetzt ein bisschen mehr High-Performance orientiert mit dem Evo D-Lab oder dem Harlem Thrive sind. Und dann landest du wieder dort. Und es ist, finde ich, wenn Leute fragen, was soll ich kaufen, dann ist auch die Frage, wie viel wirst du kiten und was hast du in naher Zukunft vor zu machen? Weil das bringt nichts, wenn du jetzt schon einen Kite kaufst, der dir aber den Lernfortschritt nicht so helfen wird, dass du so eine schnelle Lernkurve hast. Du kannst natürlich alles kaufen am Anfang, aber es kann halt sein, dass du deinen eigenen Fortschritt ein bisschen blockierst, weil es zu schwieriges Material ist, ein zu hartes Board, ein zu spritziges Board, was auch immer. Das ist ganz wichtig, dass du schon Kite kaufst, wo du hin willst, aber nicht zu weit nach vorne. Bist du da d'accord, Henrik?
Absolut, ich habe diese Phasen schon doppelt und dreifach durchgemacht und bin froh darüber, weil ich es jetzt bei anderen direkt sehe und kann sie viel besser beraten. Ich habe zum Beispiel wirklich so C-Freestyle-Guides geflogen, obwohl es gar nicht angebracht war. Und ich habe noch gar nicht den Vorteil davon rausgefahren, habe mir damit eigentlich nur alles schwer gemacht. Ja. Und dann hatte ich diese 5-Strut-Phase, richtige, dann ging es um Loop-Tricks, jetzt 3-Strut-Phase. Jetzt habe ich ein paar Loop-Tricks drauf, jetzt geht's wieder zurück. Ja, werden wir sehen. Was ich viel sehe, ist, Leute kaufen sich ein Wave-Kite und sagen zum Beispiel, ja, ich will irgendwann mal in die Welle. Ja, du kannst mit jedem Kite am Anfang, hey, wenn du Kiten lernen willst, kauf dir was Günstiges. Das muss irgendwie fliegen und es muss sicher sein. Und dann hab Spaß, ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel schon drauf achten möchtest, du hast vielleicht auch ein bisschen größeres Budget, dann schau schon drauf, dass du nicht zu weit, wie Domi gerade gesagt hat, in die Sterne greifst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel dir dann ein Wave-Kite kaufst, aber du hast Lust, in das Welle-Strapless zu kiten, aber du wirst in den nächsten 12 Monaten nicht an eine Welle auf dem Meer kommen, dann musst du ehrlich zu dir selbst sein und vielleicht schauen, naja, dann hole ich mir vielleicht doch eher den Arounder, weil damit kann ich wunderbar auch in der Welle fahren. Aber Springen zum Beispiel wird damit schon einfach viel, viel besser gehen, ja.
Sehr cool.
Tolle Konklusion.
Und ihr könnt uns auch immer gerne schreiben, wenn ihr Tipps haben möchtet für euer Setup. Wir helfen euch da gerne weiter, können wir auch gerne telefonieren und euren Standort analysieren, eine Standortanalyse und dann schauen, was für euch einfach Sinn macht.
Voll. Ich meine, was machen wir privat? Wir diskutieren den ganzen Tag um Ranges, wie man die aufstellen kann am besten.
Das ist toll. Genau.
Okay, riesige Erkenntnis zur Hardware. Dieses Jahr kam von dir, Domi. Du weißt das gar nicht mehr vielleicht. Und zwar, da habe ich ganz oft drüber nachgedacht, weil wir sind ja das beste Beispiel. Ich habe voll Angst, dass wir Leute die ganze Zeit anstacheln, jetzt zum Beispiel damit, ihre Kite-Entscheidung zu überdenken, zu sehr, um dann viel Geld für neue Kites auszugeben, was eigentlich gar nicht nötig wäre. Weil du hattest mal eine ganz tolle Erkenntnis dieses Jahr und seitdem habe ich das Gefühl, berate ich viel effektiver in so hinsichtlich von Kite-Wahl.
Kannst sag du mal, du merkst ja, glaube ich, meine Erkenntnisse besser als ich.
Ja. Du hast mal gesagt, dass man vor allem wenn man so sich im mittleren Skill-Plateau befindet, also ich kann jetzt 2 Meter hoch springen, ich will jetzt Richtung 10 Meter kommen, ich will Tricks lernen, so hohe Inverse Front Rolls, Dark Slice, schon so ein paar mehr Sachen, die die ganz kleinen Basics jetzt überschreiten. Und ich habe alles schon so ein bisschen verstanden. Und das ist doch das Plateau, wo die meisten Kiterinnen und Kiter da draußen dann auf einmal so die Kreditkarte zücken. Ja? Ist gar nicht despektierlich jetzt gemeint. Ich habe es genauso gemacht, ja? Ich dachte, ich kann mir den Progress kaufen mit einfach Material, was mir suggeriert, dass ich es besser machen kann. Und heute wieder weiß ich auch, mit dem Material kann man es besser machen. Aber das bringt dir ja nichts. Und da schließt sich jetzt der Kreis, wenn man die Erkenntnis dazu gar nicht hat. Das heißt, du hast mal gesagt, Domi, dass die meisten Leute viel zu viel Geld für ganz neues Material ausgeben, was innovativ ist. Und hätten sie nur einen Bruchteil von dem Geld vielleicht nochmal für Coaching ausgegeben. Keine Eigenwerbung jetzt, allgemein einfach für einfach sich mit dem Thema beschäftigen, dafür Geld ausgegeben und vielleicht dann auch noch einmal mehr Geld dafür ausgegeben, an einen Kitespot zu fahren und 1-2 Sessions mehr reinzubekommen. Weil Kiten gehen kostet ja auch Geld. Wenn ich an den Spot fahre, das kostet Geld. Wenn ich mir einen Kite kaufe und ich habe vielleicht wenig Budget, dann fahre ich bei schlechten Bedingungen vielleicht gar nicht erst los, weil ich sage, oh, ich muss mal ein bisschen auf meine Spritkosten zum Beispiel achten. Und dass du gesagt hast, genau, die meisten Leute weniger Geld eigentlich in diesem Plateau für neues Material ausgeben sollten, sondern würden viel mehr Fortschritt machen, würde man das in Session, Kite-Urlaube und vielleicht Coachings stecken. Und das fand ich war eine sehr tolle Erkenntnis und ich habe so oft dieses Jahr darüber nachgedacht. Und es ist wirklich so. Es ist wirklich so.
Es gibt ja sehr teure Kites am Markt und die haben schon ihren Platz für bestimmte Einsatzzwecke. Aber du kannst ja nicht mit einem 1000 Euro teuren Kite die Kilometer kaufen, die du einfach brauchst am Wasser, um ein Gespür für den Kite, für den Wind zu bekommen, den es an deinem Spot hat und einfach das Vertrauen in dich aufzubauen. Dass du dich an neue Tricks heranlastest oder generell den Trick halt einfach üben und das geht halt, da gibt es keine Abkürzung. Du kannst Coaching in Anspruch nehmen, das hilft dir schneller dahin zu kommen, wo du hin möchtest, aber nur Material alleine kaufen, dass das aus der Werbung suggeriert, weil das ist ja, es wird ja oft so beim Marketing so darauf ausgerichtet, dass mit dem Kite kannst du das und das machen. Ja, die ganzen Videos schauen ja cool aus und das kann man schon machen mit dem Kite, aber die Frage ist, ob es dir dann wirklich das auch liefert, was du brauchst. Und ja, da ist dann oft besser, man investiert in eine Flugreise oder einfach generell mehr Zeit am Wasser.
Und da finde ich es so toll, dass wir, was das angeht, auch so bodenständig sind irgendwie geworden, weil gerade wenn wir so im Gebrauchtmarkt oft beraten, und das machen wir recht viel, also wie gesagt, schreibt uns gern, wir sagen euch immer unsere offene und ehrliche Meinung. Dann finde ich das mittlerweile toll, dass man wirklich sagen kann, oder ich sage mit Stolz, dass ich ganz oft Leute, die da eine Kaufberatung wollen, und die wollen vielleicht auch Material von mir jetzt abkaufen, ja. Und man sagt aber dann ganz oft wirklich, hey, wenn man das vergleicht mit dem, was diese Person hat, ich würde dir ganz ehrlich privat jetzt raten, lass dein Geld stecken, ja. Investier diese 2000 Euro in 2 sehr tolle Kite-Reisen. Jetzt nicht auch mal mit uns, dann fahr privat weg oder investier es in 15 Wochenenden, im Sommer, an dem du kiten gehen kannst. Ja, gut, 15 Wochen im Sommer sind schon viel, aber so kannst du ja diese 2000 Euro auch aufwiegen. Und gerade wenn man ein bisschen auf sein Budget achten sollte, dann kauf dir jetzt vielleicht nicht doch schon die neuesten Kites. Nimm noch keinen Kite-Wechsel vor. Du wirst deine Kites noch richtig weit ausfahren können, sondern nimm dein Geld und fahr damit ans Meer und hab eine geile Zeit. Und du wirst weiterkommen und glücklicher sein am Ende. Und das wollen wir, deswegen kiten wir. Das macht Spaß.
So, ich habe jetzt einen Punkt, wo man aber schon was investieren kann, damit man es sich leichter macht.
Oh ja.
Am Bord.
Ja, ja.
Ich habe mir immer gedacht, so ein bisschen ich spreche es jetzt noch nicht aus, was man da machen kann.
Spannend.
Ich sattel das Pferd von hinten auf. Ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt üben will, muss ich Yoga-Stunden gehen. Und das wären richtig viele Yoga-Stunden gewesen, die ich da brauche, damit ich das mit meinem Setup hingebracht hätte.
Schön, ja.
Ich glaube, wir wären alle im Team Yoga gegangen oder hätten mehrere Yogastunden gebraucht. Ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will, Henrik, oder?
Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Ja. Wir haben im Team so ein bisschen ein Fieber um sich gegriffen, nämlich das Board of Fieber. irgendwer hat genau, das angefangen und in Kombination auch mit Matten bei unter 20 Noten, weil das einfach
Herrlich.
Fühlt sich cool an.
Wunderbar.
Man kann ein paar Rotationen einbauen und es sind coole Erfolgsmomente, die mit nicht so viel Risiko einhergehen, wie jetzt bei 30 Noten irgendwelche Loop-Tricks zu machen. Auf jeden Fall haben wir im Team angefangen, Board-Offs zu machen und wir haben alle diese Phase durch, wo wir mit den mitgelieferten Handles das probiert haben und die Schlaufen waren schon auf Anschlag groß und wir sind alle trotzdem wie so buckige 50-jährige Leute da irgendwie am Kite gegangen und dann haben wir einen Game-Changer gehabt. Henrik, willst du es verraten?
Ja, es ist erstmal, wenn ihr Board-Offs macht, der Helm, aber darum geht's nicht. Es geht um den Griff. Ja. Man könnte meinen, wenn man im Moment an Kitespots unterwegs ist, umso größer der Handle, desto mehr ist deine Persönlichkeit wert.
So Handle bis zur Hose rauf.
Man könnte meinen, die Big Air Handles sind die neuen Boots. Ja. Also Material, was ich eigentlich noch gar nicht brauche, aber ich hab's drauf aus Imagegründen. Das höre ich öfter. Solche bösen Behauptungen. Und was haben wir gemacht, Domi? Wir haben es getestet. Und wir fahren jetzt auch große Griffe. Und es war ein Game Changer.
Aber nicht die größten.
Das war natürlich nicht die größten Griffe, ja. Wir können mal erklären, warum macht man das überhaupt? Also passt mal auf, wenn ihr so Board-Offs machen wollt. Ich bin extrem unflexibel. Mir wurde von einem, oh ja, jetzt kann ich hier raushauen, mir wurde von einem Olympia-Physiotherapeuten wurde mir Hypomobilität diagnostiziert und deswegen muss ich mich auch nicht mehr stretchen, weil ich bin eh unbeweglich. Und auf jeden Fall hat man dann oft am Anfang ein Problem, um so ans Brett ran und wieder reinzukommen. Ich habe dann zum Beispiel zuerst die Board-Offs an der Finne gelernt, also was machst erst, Tail-Grab lernen, dann den One-Foot, dann den Board-Off an der Finne, ja. Und dann ging es aber so irgendwann Richtung Handle. Und da hat man ein Problem, natürlich, man kommt nicht so gut ran und nicht so gut raus. Wenn man das Problem hat, sollte man sich keinen größeren Griff kaufen. Dann sollte man an seiner Physis arbeiten. Dann sollte man sich auch, wenn man vielleicht Hypomobilität diagnostiziert bekommen hat, an seiner Flexibilität arbeiten. Also diese langen Handles sind eigentlich so im direkten Sinne gar nicht dafür da, dass du einen leichteren Einstieg ins Brett hast. Schon indirekt. Es geht vor allem darum, dass wenn du diese flachen Griffe hast, die nur wenige Zentimeter über dem Brett sind, und du fängst dein Brett zum Beispiel, weil du machst so ein Boardwhip, du nimmst das Brett an der Finne raus, wirfst es herum und fängst es wieder, dann wirst du mit deinen deinen Knöcheln von deiner Hand, wirst du oben immer gegen das Brett scheppern und das tut echt weh und man kann es vielleicht hier in der Kamera sehen. Das ist bei mir auch teilweise so. Und da hilft so ein großer Handle total, dass du das Brett einfach viel besser in der Hand liegen hast. Und was ich bemerkt habe, ist, du kannst es nicht nur besser fangen, weil du hast jetzt plötzlich in einem höheren Handle hast du mehr Luft zwischen Handle und Brett. Das heißt, du stößt dir nicht mehr die Handknöchel an, sondern das Brett ist auch viel besser gelagert in der Hand, oder? Und deswegen komme ich auch wieder besser rein, weil am Anfang sollte man nicht probieren, wenn ich jetzt ein Board auf dem Handle mache, soll ich nicht probieren, mich dann runter zu bücken, zu meinen Füßen und reinzusteigen, sondern der Game Changer ist, sich nach hinten zu lehnen, probiert das Brett und die Beine so ein bisschen über dich zu bekommen und dann so einzusteigen. Und da musst du mit deinem Handgelenk aber auch dein Brett so mitdrehen. Und wenn du jetzt ein Handle hast mit einer gewissen Länge, es gibt anscheinend Längen, die funktionieren sehr gut und Längen, die funktionieren nicht so gut, weil wir haben ja verschiedene getestet. Und ich bin jetzt beim Griff angekommen, wo sich das perfekt in meine Hand gelagert anfühlt. Dann kann ich mein Brett viel besser bewegen. Ich habe einen ganz anderen Schwerpunkt in der Hand und kann dann auch besser einsteigen. Und die richtigen Profis, die haben dann natürlich noch so Griffband drumherum. Und da muss ich sagen,
haben wir nicht auch Griffband drumherum?
Ja, und das fühlt sich ziemlich gut an, tatsächlich.
Das fühlt sich wirklich gut an.
Ich würde es immer wieder machen. Griffband um das Handle. Es ist perfekt.
Da können wir auch den Kreis schließen, nämlich Board-Offs kann man super trocken üben, weil du kriegst am Wasser nie so viele Durchläufe zusammen, diese Bewegung zu lernen wie draußen am Land. Und jetzt braucht man natürlich im Büro ein größeres Besprechungszimmer und man müsste halt auch das Board mitnehmen mit dem Board-Off-Griff. Aber das kann man super zu Hause üben, entweder an der Finne, Board-Offs oder eben, wenn man sich hinlegt. Das ist auch gleichzeitig ein super Bauchmuskeltraining, ist richtig anstrengend.
Wirklich, ja, wirklich, auf jeden Fall.
Und da kann man da auch den Weg ein bisschen abkürzen zum Ziel von Board-Offs.
Wichtig, macht es da draußen. Ihr werdet den Board-Off nicht lernen, wenn ihr da rausgeht und ihn einfach 10.000 Mal, also bei 10.000 Mal schon. Aber wenn ihr diese 5 Minuten alle 2 Tage investiert und macht diese Trockenübungen, dann werdet ihr viel schneller zum Erfolg kommen. Und kauft euch einen richtig dicken Handle. Nein, was könnte man da machen? Man könnte zum Beispiel die ja auch selbst 3D drucken. Kann man sehr gut machen, gerade wenn man da so ein bisschen Bock drauf hat, sich da reinzufuchsen. Wir haben es zum Beispiel auch gemacht. Wir haben dann auch Erfahrungen gemacht. Wir haben viel zu hoch gedruckt. Dann fühlt sich das Brett ganz schlecht in der Hand an. Man kommt natürlich einfacher rein, ja, wenn man nicht so beweglich ist. Aber da haben wir gesagt, darum geht es nicht bei dem Griff. Es geht ums Fangen und Lagern in der Hand. Und da haben wir gemerkt, es gibt Längen, die funktionieren dann schon wieder ganz schlecht, weil das Brett fühlt sich voll schwer an. So, ich komme gar nicht rein, weil ich mein Brett nicht kippen kann. Und es gibt auch noch, es ist ein Ding, das die brechen können einfach, ja. Also man muss da schon ein bisschen smart engineeren. Und die richtig guten Big Air Handles, die sind gar nicht so teuer. Was kosten die da draußen? Das heißt, nicht so teuer, 50 Euro. 50 Euro ist eine Menge Geld. Aber wenn ich dann überlege, was ich so teilweise ausgebe fürs Kiten, dann sind,
die 50 Euro nicht so viel.
Genau. Und das war echt ein Gamechanger für die Board-Offs, fand ich.
Voll. Also wenn man das trainieren möchte, den Strick-Repertoire reinnehmen möchte, Board-Offs, und sich das Ganze leichter machen möchte, dann klare Empfehlung, in einem Grab-Handle, der ein bisschen höher ist, investieren, mit einem Grip-Tape, wie es die Profis haben.
Richtig. Jetzt sind wir schon, wir bräuchten so einen Money-Counter hier. 12er Matte, ja. Handle, und jetzt wird es gleich, glaube ich, nochmal teuer. Ja. Weil ich habe schon ein bisschen geteasert, Tommy. Ich hatte eine riesige Erkenntnis dieses Jahr auch über Hardware.
Yes.
Und zwar gibt es ein paar Firmen gerade am Markt, die das Thema Finnen nochmal überdacht haben und dafür sorgen, dass alle anderen gerade im Sport das auch ein wenig überdenken. Kannst du dir vorstellen, worauf ich hinaus möchte?
Ja, wir haben dieses Unternehmen, das das entwickelt hat, die kommen sogar aus Österreich, und die haben die mit ein paar Fahrern vom See sogar getestet. Und ist ein ziemlich, ziemlich cooles Produkt, das mittlerweile schon in der Weltspitze etabliert ist.
Cool. Und zwar gibt es ja die ganz normalen Finnen, die wir alle irgendwie kennen. Und die sind aber eigentlich gar nicht so effizient. Jetzt gibt es zum Beispiel noch jetzt gerade 2 verschiedene Marken, die neue Finnen, neu in Anführungsstrichen, auf den Markt gebracht haben. Da gibt es einmal, was man gerade viel sieht, diese Orca-Finnen. Die gehen dann wie so ein Orca mit einer Rückenflosse, die so eingeklappt ist. Sehen diese Finnen eigentlich aus? Da geht die Finne runter und klappt dann so ein wenig um, macht dann so einen kleinen Haken. Ja. Und dann gibt es noch eine Art von Finnen, die sind recht schwer zu beschreiben. Schau mal, ich habe mal hier eine mitgebracht, Domi. Magst du mal beschreiben für unsere Zuhörer, was man dann jetzt hier so sieht?
Ich habe zwar studiert, aber ich habe die Mechanikvorlesung nicht dort besucht. Das ist
gar nicht so einfach, ne?
Das waren die ersten Semester, und es ist strömungstechnisch, hilft es, dass du das Wasser so leitest, dass du mehr Grip hast im Wasser.
Aber was siehst du überhaupt? Wie sieht das denn aus? Also wir haben jetzt hier die Portalfinnen von Waywaters.
Dieses, und dein Bild ist gerade sehr, sehr grislert. Okay. Aber ich sehe wie einen Tunnel sehe ich.
Richtig, also wir haben jetzt hier die Portalfin, heißen sie, von Way.
Und Way Watersport ist das, oder?
Genau. Und ja. Die haben ein, ich glaube, sie nennen es Box-Design, kann das sein? Die sehen aus wie so Tunnel. Also, wenn man es jetzt ganz blöd beschreiben würde, würde man sagen, das sieht eigentlich aus, als hätte man so eine viereckige Röhre unter dem Brett montiert, ja? Wie so ein Tunnel.
Wie ein Portal. Portalfin heißen es.
Richtig, na so, aber, ja. Oh Gott, die steinigen uns jetzt. So viel Geld fürs Marketing ausgeben, und dann kommen hier so 2
ja,
und erklären das völlig unfachgerecht.
Der Finnentunnel da unten.
Ja, aber ich finde, wenn man nicht weiß, wie sie aussehen, ist es recht schwer, sie zu beschreiben. Und es sind wie so Tunnel, wie so Röhren, die du dir unter das Brett machst. Die sind natürlich extrem aerodynamisch. Das sind jetzt nicht einfach nur so Vierkantdinger, sondern die sind aerodynamisch. Und die haben wir getestet. Und das hat was Riesiges in mir ausgelöst. Das erste Mal in Kontakt gekommen bin ich damit letztes Jahr in Kapstadt. Da hat man schon so, da gab es die noch nicht frei auf dem Markt, sondern nur so Prototypen. Und da hat man schon so hier und da so Gerüchte gehört, oh, das könnte das nächste große Ding werden. Der King of the Air stand vor der Tür. Und man war schon ganz gespannt, okay, was sieht man dort für Finnen? Sieht man die dort? Und wir hatten das tolle Privileg, dass wir genau unten vom See dann haben wir so ein paar Prototypen mitbekommen, mal zum Testen. Und ich fand es super spannend, war richtig heiß da drauf, die zu testen. Und dann habe ich das aber wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich habe sie dann in Kapstadt unter mein Brett geschraubt, bin dann rausgegangen und hatte nicht so eine gute Session. Und es lag nicht an den Finnen. Und das ist voll gemein, weil das war ausschlaggebend dafür, dass ich sie erst mal wieder ein halbes Jahr auf die Seite gelegt habe. Und zwar war das so, es war das erste Mal Kapstadt für mich, links raus, ich springe eigentlich nach rechts. Das heißt, ich hatte eh schon ein schweres Leben. Und dann war es so ein bisschen messy und man ist viel so mit hoher Geschwindigkeit auf Kicker gefahren, auf kleine Kicker, die schon gebrochen sind. Und was mich gestört hat, ist, dass wenn ich jetzt mein Brett nicht sauber aus dem Wasser schäle, wie in so einem perfekten Pop mit meinem Nike-Swoosh, sondern ich will mein Brett jetzt technisch extrem unkorrekt, weil ich die Skills in Kapstadt nach links dort nicht hatte von den nicht so guten Kickern, die ich nicht selektieren konnte. Da bin ich dann manchmal, wollte ich früher abheben, als ich eigentlich sauber planen würde. Und dann muss man das Brett anheben. Oder da ist so Weißwasser in diese Finnen, glaube ich, gebrochen. Und dann hatte ich das Gefühl, das hält mein Brett zurück. Und es lag aber nicht an den Finnen. Es lag an meinen Skills und den Bedingungen irgendwie dort. Aber ich hatte dann ganz kleinen Dämpfer und habe die dann abgeschraubt und habe mich dann mit normalen Finnen erstmal in dieses Kapstadt-Linksfuß-Vorne-Ding reingefuchst. Und dann kam jetzt aber was. Und zwar sind immer mehr Leute diese Finnen gefahren. Und ich habe auch gesehen, es funktioniert richtig gut und Leute haben damit echt gute Erfolge. Und dann haben wir netterweise nochmal so ein paar von den Nicht-Prototypen, sondern die wir jetzt hier sehen im Video, vom fertigen Produkt bekommen und die natürlich auch getestet. Und was ich dann gemerkt habe, hat meine Sicht auf Finn und diesen Sport ein wenig verändert, weil ich bin die dann in Mauritius getestet, so im Chop und im Oman im perfekten Flachwasser. Und ich bin eine leichte Person, ich wiege so 70 Kilo, also leicht in Anführungsstrichen. Und ich habe immer ein Problem damit, Kites, noch viel zu große Kites zu halten. Und das konnte ich auf Anhieb viel, viel besser. Ich hatte mit diesen Finnen viel mehr Grip. Ich konnte einen viel höheren Upwind-Winkel fahren. Den konnte ich bei mehr Geschwindigkeit und mehr Querzug vom Kite, beim Hochlenken vom Kite im Absprung, noch länger halten. Und ich konnte plötzlich mein Brett wirklich noch ein paar Grad weiter in den Wind hineindrehen, wenn ich abgesprungen bin. Nur durch diese Finnen. Klar, mit ein noch besserer Technik und ordentlich Techniktraining hätte ich das vielleicht auch geschafft. Aber von jetzt auf gleich habe ich einen riesen Unterschied gespürt. Was habe ich noch gemerkt? Durch dieses, dass ich besser in den Wind abspringen kann und ich komme weiter in den Wind hinein, was verändert das mit meinem Kite? Ich habe mehr Leinspannung. Ich kann jetzt viel besser meinen Kite in der Luft spüren. Und wenn ich Kite-Loops mache, sind die schon viel besser einfach, als würde ich nur gerade aufsteigen. Also ich schaffe es jetzt viel mehr nach hinten in den Wind wirklich abzuspringen. Und das habe ich nur, ohne dass ich mir ein Bewusstsein über neue Technik verschafft habe, einfach drunter geschraubt und es hat richtig gut geklappt. Sogar in Bedingungen, die eigentlich echt schwierig waren. In Mauritius war es viel choppig, große Kites bei viel Wind, choppy Water, du kannst nicht so schnell anfahren und wenn du dann da lang bretterst mit deiner maximalen Geschwindigkeit, die du halten kannst vorm Absprung, dann musst du so eine Chopwelle schon gut treffen und dann musst du vertrauen, dass du den ganzen Druck in diesen 2 Sekunden noch halten kannst. Mhm. Und da rutscht man sonst schon echt oft mal aus, ja, oder hat sich überschätzt. Und plötzlich habe ich mich im Absprung unsterblich gefühlt. Und bin dann rausgegangen aus dem Wasser und hatte echt die Erkenntnis. Erstmal habe ich nichts gesagt, ein paar Tage lang. Ich habe noch ein bisschen mehr getestet und dann auch im Oman. Und dann bin ich drauf gekommen, sagen wir es so. Für mich machen oder haben normale Finnen einfach keinen Sinn mehr gemacht danach. Wenn man Big Air macht, so loaded Sachen, Pops, Freestyle, das glaube ich, ist nicht so praktisch, weil die auch verkanten könnten eher. Und dann willst du vielleicht nicht mehr so auf Schienen sein, weil die geben dir einfach das Gefühl, auf Schienen zu fahren, bei noch richtig viel Druck. Und für mich haben normale Finnen auf einmal in meiner Perspektive keinen Sinn mehr ergeben. Warum sollte ich normale Finnen fahren? Macht einfach keinen Sinn mehr. Ja, jetzt betrachte ich das Ganze etwas anders, sondern was mache ich jetzt eigentlich privat? Ich passe meine Finnen immer so ein bisschen dem an, was ich dann jetzt mache. Wenn es so ein bisschen weniger Wind hat und ich habe gerade keine Matte, dann mache ich vielleicht so Freestyle oder so Loaded-Sachen, so ein bisschen Freeride, wo ich will, dass mein Brett einfach loose ist und spielerisch ist. Dann habe ich die jetzt nicht drauf. Wenn ich jetzt aber meinen neuen Höhenrekord knacken würde und ich will einen neuen Loop-Trick lernen und bei viel Wind richtig hochspringen und auch bei weniger Wind mit dann solchen Matten richtig hochspringen, dann schraube ich die immer drauf. Wenn, und das ist das große Wenn, es kein Seegras hat. Das hat mich ein wenig, ich war so richtig illusioniert, war so, oh, normale Finnen machen gar keinen Sinn mehr in meinem Kopf, aber ich erzähle erstmal niemandem davon, sondern ich muss es nochmal ein bisschen testen und hinterfragen, weil das ist ja schon ein großes Statement, was man da von sich gibt. Ja, und dann kam der Tag, dann war ich hier in Kiel draußen mit dem lieben Lukas, es hatte richtig viel Seegras und ich war wirklich böse. Genau, weil wenn du so, wenn es richtig viel, so ein bisschen Seegras passt, aber da waren so, weißt du, die Wasseroberfläche war wie ein Kloster, die war gebunden mit Seegras quasi. Und dann ist ja völlig klar, und da kann das Produkt, diese Wavefinne, die kann da nichts für. Also das ist ja klar, wenn ich da mit so einem Rechen durchfahre, dann sammle ich was ein. Und es ist eigentlich gar keine Kritik da dran. Aber da bin ich dann mit meinem Statement doch zurückgerudert und habe gemerkt, okay, cool, nur diese Finnen machen jetzt alleine nicht Sinn, sondern man muss es auch wieder ein wenig anpassen. Und sie haben halt auch ihre Schattenseiten, sage ich mal. Aber da ist wichtig, da kann das Produkt nichts für. Ja, das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber das ist cool, das war meine Erkenntnis. Dieses Gadget Finne verändert meinen Fahrstil und meine Leinenspannung vor allem. Das war ein Riesending.
Jetzt habe ich ein paar Fragen, Henrik.
Gerne.
Jetzt bin ich einer, der die Finne noch nicht gefahren ist, stehe am Strand, sehe dich da herumfahren, kommst voll stoked raus, weil es kein Seegras hat. Und ich sage so, erzähl mir mal von den Finnen, warum sind denn die jetzt so viel geiler? Also du hast jetzt eh gesagt, dass du höher springst, dass du die Leinenspannung länger oder dass du weiter reinfahren kannst. Hast du dich auch damit auseinandergesetzt, warum das so ist, dass du weiter hineinfahren kannst? Und ist es auch geeignet, wenn ich jetzt sage, ist es nur zum Hochspringen und Loopen geeignet oder kann ich auch gut Rotationen machen damit? Oder ist es schon so, dass zum Beispiel im Neusiedlersee, wenn es Job ist, dass die Finnen dadurch, dass sie unten geschlossen sind, dieses Portal, dass das mich zurückhält am Abheben.
Ja.
Wie würdest du das jemandem beschreiben, der vielleicht auch noch ein bisschen zweifelt dran oder noch nicht ganz überzeugt ist davon?
Ist ein Ding. Und deswegen meine ich ja, man muss es abstecken. Also für mich ist es eine riesige Offenbarung im Job, weil ich kann mit so einem Preload-Pop bei richtig viel Geschwindigkeit reingehen und ich weiß, egal wie viel Druck da gleich reinkommt, ich werde nach diesem Preload-Pop diese Kraft auf jeden Fall mit dem Brett halten können. Ich werde nicht ausrutschen. Das gibt mir richtig viel Vertrauen.
Weil es sich schnell wieder reinfrisst und durch diese Führung, dass die Strömung vom Wasser da unterm Board hat, frisst sich's einfach rein oder fräst sich's.
Genau, so richtig reinfräsen ist das richtige Wort eigentlich dafür. Voll, so fühlt sich's an. Und das kann aber natürlich ein Nachteil sein, wenn ich jetzt so Freeridey-Sachen, Reloaded-Sachen, zum Beispiel Backroll to Toeside oder Front Roll to Blind, irgendwie solche Sachen, wo ich viel in meinem Pop so ein bisschen so eine andere Technik habe. Ich will gar nicht so weit nach hinten wegspringen, sondern vor allem aufladen und dann die Kante releasen. Halt so wie beim Wakeboarden, so Freestyle halt. Dann habe ich das Gefühl, dass mich das schon ein bisschen manchmal zurückhalten kann, weil man lernt schon anders abspringen. Also man schält das Brett schon sehr sauber im Pop in den Wind hinein, dann so aus dem Wasser. Und das ist schon ein bisschen was anderes. Jetzt nicht werten, es ist nicht besser oder schlechter, es ist was anderes und es gibt mir, wenn ich jetzt Big Air machen will und ich will hochspringen mit viel Einspannung, gibt mir das einen riesigen Vorteil. Wenn ich so Loaded Freeride Sachen will, habe ich das Gefühl, es ist oft ein bisschen schwieriger, also man muss dann schon ein bisschen besser timen und es ist einfach etwas anderes.
Mhm. Und wie ist vom Landen her, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt noch keine Loops und springe einfach und möchte jetzt, ich habe schon einen Rebel SLS oder irgendwie so einen High-Performance-Kite, springe schon recht hoch und jetzt möchte ich, weil ich gehört habe, dass diese Finnen mir helfen, noch höher zu kommen, weil ich mehr Leinenspannung habe bis zum Absprung. Ist das Landen auch schwieriger? Muss man da irgendwas beachten?
Beachten nichts. Es ist recht intuitiv. Man kommt nach ein, zwei Sessions gut rein. Beim Landen ist ein Ding, gerade im Chop, kennst du das, wenn du so aufkommst sehr schnell und dein Brett liegt nicht komplett auf dem Wasser auf, sondern du hast nur so in der Mitte Auflagefläche auf dem Wellenberg mit deinem Brett und dann rutscht man so weg, weil man vielleicht auch ein schnelles Brett fährt mit wenig Rocker, was in der Mitte keine Channels hat. Genau. Wenn einem das passiert und dann kommt aber wieder irgendwann vorne zum Beispiel die Finne ins Wasser oder das Brett liegt dann mal wieder ganz auf, dann stabilisiert sich das sofort. Einfach weil man direkt auch wie auf Schienen landet. Und das ist sehr, sehr cool, weil man jetzt, wenn man zum Beispiel die ersten Kite-Loops, man kommt mit einer riesen Pendelgeschwindigkeit aus diesem Kite-Loop nach unten aufs Wasser. Und dann kann man bei hoher Geschwindigkeit noch sehr gut landen und sich recht schnell stabilisieren. Und ich habe das Gefühl, das klingt fast schon illegal. Und zwar habe ich die unter ein Reime geschraubt in letzter Zeit ganz oft. Und das Reim hat ja oben, neben den Finnen ist es ja schon so angewinkelt, hat wie so Flaps. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich habe quasi doppelt Grip. Ja, das hat sich wirklich schon wirklich illegal angefühlt, das eigentlich zu tun. Und das Heim ist aber auch ein Brett, womit ich diese Rebounds, wenn es choppy ist, oft habe, weil es ist sehr, sehr flach, hat in der Mitte keine Channels. Und wenn ich dann in der Mitte damit auf einen Wellenberg treffe, dann rutsche ich manchmal so weg. Mhm. Und das hatte ich mit den Finnen irgendwie nicht mehr, weil wenn ich dann von diesem Wellenberg runterkam, das passiert ja innerhalb von Millisekunden, dann hat sich mein Brett extrem schön stabilisiert und ich hatte eine hohe Laufruhe. Das würde ich sagen, das klingt schön. Ich habe das Gefühl, mein Brett hat mit den Finnen eine höhere Laufruhe.
Jetzt will ich es auch gleich probieren.
Ich kann sicherer höhere Geschwindigkeiten erreichen. Man sollte aber schauen, dass man das aufs richtige Brett schraubt. Also wenn ich jetzt so ein Freestyle-lastiges Brett habe. Eins unserer Lieblingsbretter zum Beispiel bei uns ist ja so das Choice, ne? Bei uns im Team. Einfach für so Freeride-Loaded-Sachen. Und zum Beispiel darunter, glaube ich, kommt es einfach nicht so cool. Einfach weil das Brett ist einfach für diese schönen spielerischen Sachen gemacht und hat ohnehin auch, man fährt es ein bisschen anders als ein Reimer, habe ich das Gefühl, gerade wenn man hochspringt. Und wenn ich es aber, wenn ich diese Finn unter diese Big Air Bretter mit wenig Rocker, die sehr schnell sind und auch auf wenig Channels schraube, habe ich das Gefühl, habe ich ein bisschen mehr Effekt und es passt ein bisschen, ist ein bisschen abgestimmter.
Cool.
Auch gar nicht mehr, weder gut und schlecht.
Schickst du mal deine zu, sorry.
Ja, kann ich machen, die sind ein bisschen ramponiert. Weil über Sandbänke damit im Moment anfahren sollte man noch nicht. Ich habe ein paar Narben an meinem Ellenbogen. Okay. Ja, ist ein Ding, dass man auf einmal nicht mehr über Land fahren kann. Aber das sollte man ja eh nicht machen beim Kiten.
Sollte man nicht.
Nein. Okay, ich glaube, okay. Das war's.
Ich glaube, das war's. Jetzt haben wir die To-Do-Liste, die jetzt, war das wann jetzt 2 Stunden.
Ja, einiges an Kite-Wissen aus unseren Erkenntnissen. Und das waren nur die letzten 12 Monate.
Ja. Ich will noch weiter hinten graben. Ja. Das machen wir ein andermal. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns gerne schreiben, entweder auf Instagram oder per Mail. Einfach auf legionator.com per Kontaktanfrage geht auch. Henrik, wenn dir noch was einfällt, wo man uns erreichen kann, LinkedIn haben wir, glaube ich, nicht.
Nein.
TikTok.
Ich glaube, wir haben einen TikTok-Kanal.
Ja, aber das haben wir nicht installiert. Ja.
Okay, geht raus und ganz wichtig, Regel Nummer 1, Spaß haben bei allem, was wir da am Wasser machen. Nicht zu verbissen. Man kann das auch alles kaputt denken. Vor allem wollen wir Spaß haben. Und ich glaube, das hast du jetzt gleich am See.
Ja, ich gehe jetzt kiten.
Sehr cool. Toll. Gut. Na gut, tschüss, Leute.
Ciao.